Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu diesen Zwischentönen begrüßt sie Michael Langer und zu Gast ist heute bei uns die 1951 in Hamburg geborene Verlegerin, Übersetzerin und Autorin Hanna Mittelstädt. Sie gründete vor bald 50 Jahren zusammen mit Lutz Schulenburg und Pierre Galisère die Edition Nautilus. Dort erscheinen politische Sachbücher ebenso wie außergewöhnliche Belletristik. Nach der Devise »Ein Gedicht kann genauso revolutionär sein wie ein theoretischer Text« wurden und werden bei Nautilus gern die Schriften der Dadaisten, Surrealisten, Anarchisten und Situationisten verlegt. Und damit erst einmal herzlich willkommen, Hanna Mittelstädt. Guten Tag.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Die Freude ist ganz unsererseits, Frau Mittelstädt. Wie geht's Ihnen im Unruhestand? Denn Sie haben vor einem guten Jahr die Leitung des Verlags aufgegeben, die Verantwortung abgegeben, sind dem Haus, wie ich annehmen darf, natürlich noch verbunden. Und was war schwierig?
Nein, es war leicht. Es war eine große Erleichterung, würde ich sagen. Also ich habe das ja begonnen, als ich etwas über 20 war. Wir nannten das nicht Verlag, wir nannten das Büchermachen. Und diese Tätigkeit professionalisierte sich jedes Jahr weiter, weil wir so jung waren und keine Erfahrung und keine Kompetenzen hatten. Und das jetzt nach weit über 40 Jahren aufzugeben und nochmal zu denken, man hätte nochmal einen Neuanfang mit 65 plus, ist eigentlich ein bezaubernder Gedanke und ein bisschen berauschender Gedanke.
Keinerlei Wehmut?
Nein, keinerlei Wehmut. Also es ist ganz klar, ich habe den Verlag dem Team übergeben, die schon teilweise auch schon sehr, sehr lange dabei sind, die alle noch den Mitgründer Lutz Schulenburg kannten, meinen Lebensgefährten. Und als er gestorben ist, war für mich klar, dieses Lebensprojekt, was Lutz Schulenburg und ich hatten, das ist hiermit beendet. Und ich möchte sehr gerne etwas anderes machen und die Mitarbeiter hatten sehr große Lust, weiterzumachen, sind begeistert bei ihrer Tätigkeit. Und ich meine, die Erfahrungsdifferenz ist so groß, dass ich wahrscheinlich immer die Rolle, eine nicht sehr schöne Rolle der Mutti in Tüteln hätte, die es irgendwie immer besser weiß.
Ja,
und das wollte ich mir und Ihnen nicht antun. Uns beiden Parteien wollte ich das nicht antun.
Deswegen die fröhliche Flucht in den Unruhestand.
Genau, ja.
Das kann man mit Fug und Recht sagen, weil Sie ziemlich viel zu tun haben. Sie sind der Edition Nautilus sehr verbunden und sind im ganzen letzten Jahr zum Beispiel mit einer Revue getourt zu Ehren des expressionistischen Schriftstellers Franz Jung. Zum Beispiel, Sie sind andauernd auf Lesereise mit Büchern, die Ihnen am Herzen liegen.
Ja, genau.
Es mangelt also nicht an Projekten.
Ich würde sagen, es war kein Abschied. Es war eine Änderung in der Form oder eine Änderung in der Art und Weise, wie man die Stränge, die mir im Verlag so wichtig waren, die inhaltlichen oder auch literarischen Stränge, die mir so viel Spaß gemacht haben und mir so am Herzen lagen, die kann ich ja heute anders einsetzen. Ich muss sie nicht mehr in ein Buch bringen und ich muss mich nicht um Druckereirechnungen kümmern, sondern ich kann sagen, ich möchte, dass die Bücher, um die ich mich sehr gekümmert habe, mit denen ich mich sehr identifiziert habe, mit den Autoren oder mit den Inhalten, ich möchte, dass die nochmal auf eine andere Weise zur Kenntnis genommen werden. Und das mache ich jetzt. Und so habe ich also mein Meisterwerk sozusagen, wenn man das so nach ein paar Jahren schon sagen darf, war letztes Jahr die Franz-Jung-Revue mit dem Titel Die Technik des Glücks. Da sind wir aber ehrlich gesagt nicht getourt, sondern wir haben nur 4 Auftritte in Berlin gemacht, im Theater Heppel am Ufer. Das war eine richtige Theaterrevue mit der Band Die Sterne, mit Robert Stadelober und Wolfgang Krause-Zwieback als Schauspieler, mit einer Regisseurin, die das wunderbar zusammengehalten hat, mit einem Bühnenbild, mit Film hinten, mit Corinna Harfucht, die die Frauen von Franz Jung filmerisch dargestellt hat. Das war eine richtig große Sache, die auch vom Hauptstadtkulturfonds großzügig gefördert wurde. Und das hat eine lange Probezeit bedeutet. Aber eine Tournee war es leider nicht, denn das ist ein kompaktes Ding und auch relativ teuer mit all den Elementen, die dazugehören. Getourt bin ich mit einer Lesung von Franz Jung mit dem Titel Der Torpedokäfer. Und da haben wir 15 Lesungen gemacht. Das ist eine szenische Lesung, auch mit Musik, auch mit Film, aber ganz anders und bescheidener. Also ohne Bühnenbild, leicht zu transportieren insgesamt. Das war quasi die Vorstufe dann für diese Revue.
Über Franz Jung müssen wir im Verlauf der Zwischentöne vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher reden. Aber wenn Sie jetzt schon die Musik erwähnt haben und die Sterne, dann hören wir die doch gleich und kommen zum ersten Stück Ihrer Musikauswahl für die heutigen Zwischentöne. Universal Tellerwäscher heißt der Titel?
Universal Tellerwäscher nennen Sie sich. Die Sterne.
Bitteschön.
Wirklich Teller, er tut mich so.
Ich hatte Haben, ich hatte Geld gespart, ich lief durch die Phasen, war im Apparat, in diesen und jenem, um nicht alle zu nennen. Ich lief auf der Stelle.
Die Sterne bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk auf Wunsch unseres heutigen Gastes Hanna Mittelstädt. Ich glaube, Sie wollen noch was sagen? Ich meine, Sie haben mit denen zusammengearbeitet?
Genau, ja. Also ich bin ein Fan der Sterne sozusagen. Die ist ja eine Hamburger Band. Und ich kannte besonders gut Frank Spilker, der Sänger und Leadgitarrist. Der hatte schon verschiedene literarische Produktionen gemacht als Solist mit Gitarre und über Erich Mühsam zum Beispiel. Und als ich so in Schwung kam mit dieser Revue und irgendwie dachte, jetzt muss ich aber die Leute zusammenfinden und wen möchte ich für eine Franz-Jung-Revue haben, da muss ich sagen, hatte ich gar nicht viel Auswahl. Ich kannte einfach die Sterne und ich habe die Sterne gefragt. Und die Sterne haben ihre Sternemusik gemacht, ihren Sternesound und es passte. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, die Sterne dabei zu haben.
Vielleicht sprechen wir doch gleich über Franz Jung.
Ja, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir schon darüber reden.
Bietet sich an, ja?
Ja.
Dann schwärmen Sie uns bitte vor von einem Ihrer Lieblingsautoren, der heute nicht mehr jeder Mann und jeder Frau bekannt ist.
Nein, auf keinen Fall. Also er war das eigentlich nie. Wir haben in den 80er Jahren angefangen mit der Franz Jung Werkausgabe. Franz Jung ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren und 1963 gestorben und hat 1961 eine Autobiografie veröffentlicht, die zu den wahnsinnigsten und wichtigsten Autobiografien des frühen 20. Jahrhunderts gehört. Er hat alle politischen Bewegungen analysiert und auch versucht, die persönliche und psychologische Verfasstheit der Protagonisten dieser revolutionären Strömung, aber auch der Kunstavantgarde, irgendwie zu fassen zu bekommen. Und als seine Autobiografie 1961 erschienen ist, damals bei Luchterhand, wurden 453 oder sowas Exemplare davon verkauft. Es war sofort ein Misserfolg. Aber es war auch sofort legendär. Und nach dem großen Clash von Mai 68 wurde dieser Franz Jung wiederentdeckt von den deutschen Linken, die den Arbeiterdichter, den Avantgardisten und den kritischen Literaten und kritischen linken, klugen Analytiker wiederentdeckt haben. Und die, also die Nachauflage wurde auch zunächst nicht bei uns gemacht. Und es wurden einzelne Texte von Franz Jung veröffentlicht. Und dann erstarb das wieder während der 70er Jahre. Und dann kamen diese Forscher, die daran arbeiteten und die eigentlich den Jung wiederentdecken lassen wollten von einer breiteren Öffentlichkeit, die kamen zu uns und sagten, naja, also ihr seid doch jetzt so ein aufstrebender linker Verlag, der würde doch zu euch passen. Und er passte auch tatsächlich zu uns. Wir hatten die Autobiografie gelesen, sonst nicht viel, und ließen uns auf dieses Abenteuer ein, okay, wir machen die Werkausgabe. Diese Werkausgabe entpuppte sich später als ein 6000-Seiten-Werk mit 14 Bänden. Mhm. Wir wussten davon nichts. Wir dachten, ja, es wird schon viel, aber dass es 6000 Seiten wird, wussten wir nicht. Die Manuskripte lagen zu einem sehr großen Teil in Ost-Berlin bei einer der vier Ehefrauen Franz Jungs, nämlich Claire Jung. Und die wurden dann für uns rausgeschmuggelt, kopiert und wieder zurückgeschmuggelt in das Archiv von Claire Jung. Und es wurde bei uns alles abgetippt in Nachtschichten von einer legendären Setzerin, die früher Taz-Setzerin war. Und so entstand Stück für Stück diese Werkausgabe. Niemand der Beiträge hat irgendwie dafür mal ein Honorar gesehen. Das war eine Harakiri-Aktion für den Verlag, weil die Bücher, wir haben ihn zwar entdeckt, aber wir haben ihn mit der Werkausgabe auch gleichzeitig versenkt, weil ich meine, 6000 Seiten ist einfach auch zu viel. Aber wir wollten, dass er präsent ist.
Es ist ein Longseller.
Natürlich. Und die Autobiografie ist definitiv ein Longseller. Und jetzt kann
Wie heißt der Titel?
Der Weg nach unten.
Der Weg nach unten, ja. Ich dachte schon, ja, ohne Gnade. Aber das ist das
ohne Gnade
Trauerbuch.
Vater-Tochter-Geschichte.
Der Weg nach unten.
Der Weg nach unten. Oder der von ihm eigentlich präferierte Titel war Der Torpedokäfer. Der Torpedokäfer, da hat er eine sehr schöne literarische Passage in seiner Autobiografie über den Torpedokäfer. Das ist eine von Franz Jung ausgedachte literarische Figur, ein Symbol für sein Leben, kann man sagen. Ein Torpedokäfer, der außen gepanzert ist, innen aber natürlich ganz weich und der ständig gegen die Wand fliegt, wie ein Torpedo mit ziemlicher Geschwindigkeit, immer wieder gegen die Wand runterfällt, sich pflegt, sich sammelt, analysiert, was ist los, wieder ansetzt, wieder gegen die Wand und so weiter. Darum haben wir die Lesung, die szenische Lesung, haben wir den Torpedokäfer genannt. Und das hängt aber zusammen mit dieser Technik des Glücks, die für Lutz und mich eigentlich genauso wichtig war. Die Technik des Glücks als Vorstellung, wie können Revolutionäre, wie können Menschen frei werden und an ihrer Autonomie arbeiten. Das hat Franz Jung die Technik des Glücks genannt, sein theoretisches Hauptwerk, wenn man mal so sagen will, was er schon noch in sehr jungen Jahren im Gefängnis geschrieben hat. Er analysiert die Emotionalität der handelnden Menschen, insbesondere der Arbeiter, die in der Zeit ja stark, also in den 10er, 20er Jahren, in den 10er, frühen 10er Jahren bis in die frühen 20er Jahre, sehr stark in Umwälzungen, in Klassenkämpfe involviert waren. Aber angesichts dieser Klassenkämpfe und angesichts dieser Parteiorganisationen und so analysiert Franz Jung als das Wesentliche am Kampf die Technik des Glücks. Also die Befreiung von den inneren Blockaden, dieses Freiwerden, diese Suche der Autonomie und sich nicht unterordnen unter die Parteidoktrin. Und das war für Lutz und mich, die wir Anarchisten waren, immer ein Zentrum unseres eigenen Lebens.
Hanna Mittelstädt, lassen Sie uns noch Ihren zweiten Musikwunsch hören?
Ja, gerne.
Das ist wieder aus Hamburg, aus der Hamburger Schule, darf ich vermuten. Was hören wir denn?
Wir hören, die Band heißt Die Handlung. Der Song heißt Kongo und in dieser Band spielt einer der Nautilus-Autoren mit, der wunderbare Texte über die freie Stadt der Zukunft geschrieben hat. Das ist Niels Boeing, der sitzt da am Schlagzeug und der hat auch diesen Text für Kongo geschrieben.
Leuchtet aus der Ferne her, in der Nacht ein jeder Baum rezitiert denselben Traum. In der Nacht das Muster steht, Orkan in meinem Nerven fleht. In der Nacht die Krone auf, Dinge nehmen ihren Lauf.
Die Handlung. Und Hanna Mittelstädt hat uns die Musik heute mitgebracht zu den Zwischentönen. Der Weg nach unten haben Sie gerade erwähnt, der also Torpedokäfer dann später, aber so als Titel von Franz Jung, der für Sie in gewisser Weise auch programmatisch war, für einen zum Scheitern verurteilten Verlag oder einem Verlagsprojekt zu
Nein,
Beginn.
Da möchte ich aber ganz widersprechen.
Nein, ich habe doch, es ist doch die, Sie haben ja selber diese Ironie reingebracht, also trotzdem weiterzumachen.
Ja.
Nein, um das gleich zu betonen, das ist ein unabhängiger Verlag, der heute unglaublich gut dasteht und ein so interessantes, breites Programm hat. Also nur um mal ein paar aktuelle Autorennamen zu nennen, neben Franz Jung, Anna-Maria Schenkel, der große Bestseller, der Krimi Tannöd ist bei Ihnen erschienen, Abbas Kidder, der kürzlich prämiert wurde, ist einer Ihrer Autoren. Sie haben die Aufsätze und Essays von Dennis Yücel veröffentlicht. Ethel Adnan, die libanesische Autorin, ist bei Ihnen. Mark Turner, der auch für den Deutschlandfunk Feature macht mit seinen politischen Reportagen. Oder Frank Witzel.
Ja, den haben wir entdeckt.
Den haben Sie entdeckt.
In den 70er Jahren schon.
Wie sind Sie, was hat Ihre Spürnase ausgemacht?
Wir kamen ja aus der anarchistischen Bewegung und haben eigentlich gedacht, also die anarchistische Bewegung ist ein bisschen unterentwickelt, theoretisch und vom kunstfertigen oder vom literarischen Denken her, weil Kunst und Politik gehören ja zusammen, genau wie das Alltagsleben, das gehört auch noch dazu. Und so haben wir immer nach Texten gesucht, die bereichern konnten, die unsere Diskussion bereichern konnten, die wir noch nicht kannten und die unsere Genossinnen und Genossen auch noch nicht kannten. Und wir haben wirklich versucht, frischen Wind in diese etwas politische Bewegung zu bringen, die dann noch gleichzeitig beschattet wurde in den 70er Jahren von dem entstehenden bewaffneten Kampf, also der RAF und der anderen Gruppen. Für uns war klar, dass das keine Option ist, sondern wir wollten das Leben bereichern und das Leben erweitern. Und dazu kann man auch noch mal sagen, ich habe ja eben mit dem Überbau von Franz Jung angefangen, mit seiner Lebenstechnik oder Lebensansicht. Franz Jung war Avantgardist, Expressionist, Dadaist.
Börsenjournalist,
war dann Mitgründer der Kommunistischen Arbeiterpartei, einer unabhängigen Abspaltung der KPD. Er hat ein Schiff entführt, um mit den Genossen vor Ort in Russland zu diskutieren, also mit Lenin.
Der musste doch im Zuge der Novemberrevolution 1919 stiften gehen und hat er nicht
Jung
da?
Jung war bei der Novemberrevolution dabei, kam andauernd in den Knast. Und es gab irgendwie keinen Weg für ihn anders nach Russland. Deshalb hat er dieses Schiff entführt mit einem anderen Genossen und sie sind dann da in Murmansk gelandet an einem 1. Mai und haben diskutiert, wurden aber nicht aufgenommen in die Kommunistische Internationale. Also sie waren als KAPD, als Anarchisten oder als Linksabweichler verschrien. Und Franz Jung kam zurück, hat Avantgarde-Theater gemacht. Er war einer der Ersten, die den Film, die bewegten Bilder auf der Bühne eingesetzt haben. Er hat propagandistisches Theater gemacht, aber dann auch reines Nachspürtheater, wo es nicht mehr um den Sinn ging, sondern nur ums Kneten der Seelen, wie er sagte. Er ist dann im antifaschistischen Widerstand, aber auf seine Weise, als Informant, als Berater für Finanzfragen in verschiedenen Ländern tätig gewesen, also in der Schweiz, in Ungarn, war immer auf der Flucht vor den Nazis, wurde teils gefangen genommen, konnte fliehen, hat ein wahnsinnig aufregendes Leben geführt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach dem Ende des Faschismus, ist er emigriert in die USA, hat da erbärmlich gelebt, ganz arm, hat immer wieder auch den Anschluss gesucht, erstens an die anderen Immigranten, den hat er nicht gefunden, oder an neue Strömungen da, die Beat Generation. Aber er war einfach dann auch schon etwas lediert. Der Torpedokäfer hatte doch schon ziemlich viele Federn gelassen. Und er kam zurück nach Deutschland. Er hat im Radio, er hat etliche Radio-Features gemacht und hatte einen Mentor in Stuttgart, der ihn nochmal unterstützt hat, um ein bisschen Geld zu verdienen. Er war absolut verarmt und ist 1963 völlig verarmt und auch enttäuscht gestorben. Das war Franz Jung.
Der so große Bedeutung für Sie hat und auch für die Ideen, die hinter Ihrem Verlag stehen.
Genau, würde ich sagen.
Das müssen Sie uns später noch erklären. Wer ist denn H.F. Coltello?
Ja, das ist ein Gitarrist aus dem Allgäu, eigentlich ein Rockgitarrist. Er spielt E-Gitarre und den habe ich mit einem unserer Dichter, nämlich Franz Dobler, so in den 80er Jahren einmal getroffen, als Franz Dobler mit Gedichten auf Tour war und H.F. Coltello ihn begleitet hat. Und jetzt habe ich ihn zufällig nochmal wieder getroffen und er macht jetzt ganz andere Sachen. Er kommt aus dem Allgäu und geht musikalisch zurück ins Allgäu. Er hat mir gesagt, die neue Platte, an der er gerade arbeitet, ist eine Annäherung an das Voralpenland. Und da gibt es halt so wunderbare Stücke, wie wir gleich hören werden. Dieses heißt »Der Abend«.
Der zweite Teil der Zwischentöne weiterhin mit Michael Langer Mikrofon und zu Gast ist bei uns die Verlegerin und Übersetzerin Hanna Mittelstädt. Und das hier ist Musik, die nicht nur ihr gefällt. Thank you. Anna Mittelstädt, was haben wir da gehört zum Auftakt des zweiten Teils unserer heutigen Zwischentöne?
Das war Gilad Atzmon von der Platte Exile und der Titel heißt La Côte Méditerranée, also die mediterrane Küste, die Mittelmeerküste. Und diese Mittelmeerküste bezieht sich auf den Osten des Mittelmeers, auf Israel, den Libanon, Palästina. Das ist eine Band, also Gilad Atzmon selber ist Israeli, der im Exil in London lebt, weil er eine der Politik des Staates Israel kritische Haltung hat. Und seine Mitspieler sind aber aus der ganzen mediterranen Küste sozusagen zusammengekommen. Aus Palästina, dem Libanon. Auch ein Engländer ist dabei.
Ich wollte gerade sagen, im Grunde aus der ganzen Welt.
Aus der ganzen Welt, ja. Eine internationale Truppe, die schon sehr lange zusammenspielt. Und Gilad Atzmon ist auch Nautilus-Autor. Das Schöne an der Verlagsgeschichte war ja, dass wir immer wieder auch Musiker dabei hatten. Und obwohl ich eine Musikbanausin bin, wie ich sagen muss, weil ich immer gelesen habe, hatten wir auch immer mal wieder Musiker im Programm. Wir haben ja unsere Erweiterung, also nachdem die politischen Broschüren irgendwie verlassen wurden als Hauptfeld und wir auch Geld verdienen wollten, haben wir angefangen mit zwei Musiker-Autobiografien, Billie Holiday und Charles Mingus. Das war toll, die sind auch bis heute im Programm, also fast 40 Jahre oder 30 Jahre im Programm. Und Gilad Atzmon ist auch einmal so über unseren Weg gelaufen aus politischen, künstlerischen Gründen. Und er hat dann ein sehr lustiges, bitterböses Buch geschrieben, das bei Nautilus erschienen ist, den Titel mir gerade nicht einfällt.
Das sind Verleger.
Ja, das sind Verleger. Es ist einfach zu lange her. Aber seine Musik liebe ich immer noch.
Hat den Titel verlegt. Und ich habe gerade gesehen, dafür Youssef spielt die Oud in dieser...
Ah, toll,
Band,
ja.
Und
ja, er
andere.
Hat immer tolle Leute.
Aber dann bleiben wir, wenn das jetzt schon die Küste und Mittelmeer und Mediterranee und Nautilus-Edition, das hat ja mit marinen Zuständen zu tun. Die,
ja.
Die einen denken sofort an Jules Verne, an
genau.
Kapitän Nemo und die Nautilus. Mhm. Und es ist aber der Name kommt ja eigentlich von einem wunderbaren Lebewesen her,
ja.
Nämlich von einem Kopffüßler.
Genau.
Sie wissen das alles viel besser als ich, aber es hat sicher Gründe, warum Sie sich für diese Biologie entschieden haben.
Nein. Wir haben uns nicht für die Biologie entschieden, wir haben uns für das Bild entschieden und die Assoziationsaura.
Aber haben Sie an Jules Verne gedacht?
Ja,
oder?
An Jules Verne, an den Kopffüßler und auch an dieses U-Boot. Also wir fanden den Klang toll und wir fanden dieses Wesen, was es seit Hunderten von Tausenden von Jahren gibt.
Perlboot
das
heißt
Perlboot, das genau, ja, das fanden so. Wir natürlich wunderschön. Ließ sich auch gut abbilden als Verlagssigné. Wir waren damit ganz glücklich. Wir haben ja angefangen, ganz schnöde unter MAD, Materialien, Analysen, Dokumente. Und diesen Titel mussten wir aufgrund einer einstweiligen Verfügung des Satire-Magazins MAD einstellen, weil wir eine Solidaritätsunterschrift geleistet hatten gegen den Paragraphen 88a und das wollte das Satire-Magazin nicht, dass sie damit in Verbindung gebracht werden.
Noch ein Wort zum Perlboot, zu
ja.
diesem wunderbaren Tier. Das wird so, was nicht ganz zutreffend ist, aber so wird es genannt, ein lebendes Fossil.
Ja,
da haben sie sich,
das finde ich schön, dass ja. sie das bei uns so aufdrücken.
Und zwar auch deswegen, weil dieses Tier, wie Sie es schon sagten, uralt ist
ja.
und davon gibt es viele Fossile. Es gab es in so zahlreichen Arten und diese Arten sind jetzt so geschrumpft, es gibt nur noch ein halbes Dutzend. Aber lebendes Fossil, ich meine, wir haben
sind wir auch.
Schon kokettiert mit der Kunst des Scheiterns und so weiter. Sie waren blutjung, als Sie eingestiegen sind, nicht ins Verlagsgeschäft, sondern um, wie Sie vorhin sagten, Bücher zu machen.
Aha.
Da waren Sie gerade mal 20, 21 Jahre alt. Also gerade von der Schule runter, Abitur
genau.
gemacht.
Abitur ja. und kurz angefangen zu studieren. Ich wollte ja eigentlich Städteplanerin werden und ja. habe angefangen, Soziologie zu studieren. 2 Semester, glaube ich. Und dann, ja, und dann habe ich
haben
schon...
Haben wir in, dann auch in einem Architekturbüro gearbeitet.
Genau, da habe ich mein Praktikum gemacht vor dem Studium. Ja, ich wollte eigentlich damit loslegen, weil ich nicht so recht wusste, was ich überhaupt machen sollte. Und das schien mir, das Feld Stadt, schien mir so alles zu umfassen. Gesellschaftliche Fragen, künstlerische Fragen, Formfragen, politische Fragen. Und deshalb dachte ich, ja, das ist, glaube ich, da lege ich mal los. Aber ich habe dann eben nach einem Jahr Studium diesen Lutz Schulenburg kennengelernt. Wir haben uns beide heftig verliebt. Und Lutz hatte schon angefangen, mit Pierre Galissaire zusammen Broschüren in die Welt zu schicken. Und ich kam dann als sehr praktische Frau dazu. Ich konnte 10 Finger blind tippen. Ich konnte Rechnungen schreiben. Ich konnte all solche praktischen Sachen und konnte auch gut Deutsch. Und so habe ich angefangen mit Pierre Galissaire. Ich hatte nur ein Schulfranzösisch. Pierre Galissaire und ich haben dann immer im Tandem die Sachen übersetzt aus dem Französischen, die wir wichtig fanden. Er konnte auch ziemlich gut Deutsch, aber nicht perfekt Deutsch. Und so haben wir uns die moderne Avantgarde, also die klassische Moderne der französischen Sprache eigentlich erarbeitet, die Surrealisten, die Dadaisten, also diesen wunderbaren Boxerpoeten Arthur Cravon haben wir erstmalig übersetzt. All diese Dinge gab es ja nicht damals in Deutschland in den 70er Jahren. Das war ja noch nach Faschismus. Und 68 fing es erst wieder an, dass man diese alten Schätze der Vorkriegsavantgarde wieder neu entdeckte. Und da haben wir ein bisschen mitgetan.
Naja, mehr als das. Konnten Sie sich als Frau gut durchsetzen oder waren Sie das Fünfte? Und weil es sind ja auch Fragen der Emanzipation wichtig und gerade bei solchen Projekten. Ich meine, Universal Tellerwäscher, wer hat gekocht und abgespült in dieser Verlags-WG?
Ja, da wollen wir jetzt mal nicht so kleinlich nicht sein, das war ich natürlich.
Ja, sehen Sie.
Aber ich habe auch, habe mich trotzdem gut durchgesetzt. Ich habe mit dieser oft sehr männlich dominierten, mit diesem Team oder dieser Umgebung, mit den Freunden und so, es waren wirklich ziemlich viele Männer dabei. Auch die Autoren waren ganz schön zu einem hohen Prozentsatz männlich. Aber trotzdem, es war mein Weg, mich in meiner Autonomie zu bestärken und zu finden. Ich habe durch diese Konfrontation mit diesen Strukturen meine Kraft gefunden und mich. Also ich hatte eine Beziehung von über 40 Jahren mit Lutz, aber wir haben natürlich, das war ein reines Schlachtfeld, das war ein Kampf, sich da durchzusetzen und da bei sich zu bleiben, bei seiner Autonomie und das vor allen Dingen erstmal zu finden. Anfang 20 weiß man ja noch gar nichts über sich, über das, was man will. Also zumindest ich wusste es nicht und ich bin da in diesen Strom reingegangen. Und wenn ich selber geschrieben habe, kann man das finden, die Einsamkeit und die Schwierigkeiten, die das auch mit sich bringt. Es war keine reine Erfolgsgeschichte, es war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Aber letztendlich bin ich dadurch die geworden, die ich heute bin. Und ich bin zu diesem Bewusstsein über mich und meine Fähigkeiten und das, was ich so möchte, gekommen, durch die Tätigkeit und durch das Tun.
Und im Laufe der Zeit haben Sie sich den nötigen Respekt verschafft.
Ja, auf jeden Fall. Also den Respekt hatte ich von Anfang an. Ja. Das war klar.
Ja, ich wollte dann niemandem irgendwas unterstellen, sondern nur auf die tatsächlich Schwierigkeiten des Alltags hinweisen.
Ja, und das stimmt.
Wahlrecht allein reicht ja nicht.
Nein, unbedingt.
War das der Weg zur Literatur? Gab es da vom Elternhaus her schon irgendwelche Anregungen oder haben Sie diesen Weg im Widerspruch zu Ihrem Elternhaus dann eingeschlagen, die Sie eigentlich schon als Städteplanerin gesehen hatten?
Mein Elternhaus, beruflicherweise war das in der Branche der Zerspanungswerkzeuge. Also meine Eltern hatten einen Großhandel für Hochleistungsschnellstahl- und Hartmetallwerkzeuge und haben in einem ganz kleinen Team im Großhandel so Maschinenwerkzeuge an VW, Lufthansa, Werften in Hamburg und so in ganz Deutschland vertrieben. Damals waren die baden-württembergischen Herstellerfirmen, meistens noch familienbetriebene Unternehmen, waren weltmarktführend in diesen Präzisionswerkzeugen. Und mein Vater hatte nach dem Krieg die Idee, dass er sich selbstständig als so eine Art Vertreter macht und diese Werkzeuge verkauft an die großen Firmen, die diese Werkzeuge brauchen. Von daher hatte ich literarisch jetzt nicht so die Anregung. Also es war ein bürgerlich kultiviertes Elternhaus, aber der Hauptmerkmal lag eigentlich mehr auf solchen Tätigkeiten. Das Gute war aber, dass ich natürlich dann schon mit 15 oder 16 immer ausgeholfen habe und Rechnung geschrieben habe, den Fernschreiber bedienen konnte mit dem Lochkartensystem da, mit die da immer rauskannten. Das habe ich gelernt und deshalb war ich auch prädestiniert für die beiden Überflieger Lutz Schulenburg und Pierre Galissier, das ein bisschen zu erden. Ne? Also konnte ich sehr gut und ich hatte mein Alleinstellungsmerkmal mit diesen Fähigkeiten ganz unangefochten.
Sie waren etwas Besonderes und einer musste ja irgendwie auch einen Geschäftssinn haben.
Genau, den hat mir meine Familie auch mitgegeben. Aber ich hatte auch eine anständige Schulbildung mit Klavierunterricht und Flötenunterricht und Chor und auch gelegentlichen Theaterbesuchen.
Aber dann können Sie doch keine in musikalischer Hinsicht keine Banausin gewesen sein.
Ja, das war einfach diese etwas bürgerliche Kultur, in die ich reingeschnuppert habe als Jugendliche. Aber das, was einen fesselt, was ich dann entdeckt habe, als ich mein Elternhaus verließ, war ja die Avantgarde. Und da, also jetzt wirklich da jetzt Musik, sei es wirkliche Avantgarde-E-Musik oder sei es auch Rockmusik, ich kam einfach viel zu wenig dazu. Es war einfach in unserem Zusammenhang, natürlich liebten wir Tonsteine Scherben oder Jimi Hendrix war natürlich unser Held, aber wir hatten ja gar keine Zeit zu Konzerten oder in Clubs zu gehen, wir waren ja immer am Büchermachen und am Diskutieren der Inhalte.
Ja. Orient-Okzident, dahin entführen Sie uns jetzt musikalisch.
Das ist ein sephardisches Lied, das aus Sarajevo kommt, wird gespielt von Jordi Savall. Und der Jugoslawienkrieg war ein wichtiger politisches Zentrum für uns, wo nochmal über Krieg, über Freiheit, über Autonomie diskutiert wurde. Und ich habe eine sehr gute Freundin, die heißt Marina Achenbach, und ist in Zagreb geboren, lebt aber schon seit Ewigkeiten in Berlin. Die ist in das belagerte Sarajevo geflogen, 1995, und hat da ihre Freunde besucht. Und diese Tragik des ersten europäischen Krieges nach dem Zweiten Weltkrieg, das hat uns schon auch sehr betroffen.
Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, die CD, die versammelt da maurische Musik aus dem 13. bis zum 18. Jahrhundert.
Stimmt.
Jetzt sagten Sie.
Nein, das ist auch so ein altes Lied.
Ein altes Lied, ich dachte jetzt schon, es
nein,
sei zeitgenössisch vielleicht.
Für mich ist das ein Sarajevo, eine Seele aus Sarajevo,
ja,
dieses
und
Lied.
Die Musik ist ja, wiewohl sie alt ist, nicht von gestern.
Nee.
Orient-Okzident, bitteschön.
Thank you.
Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Das war Musik Orient-Okzident von Musikern namens Hesperion 21. Hanna Mittelstädt, woher kommt Ihre frankophile Ader, die Sie auch haben? Mhm. Sie haben Französisch in der Schule gelernt und dann doch sich einige Qualifikationen erworben, um auch aus dem Französischen zu übersetzen.
Mhm. Also unser dritter Mann, Pierre Galissier, ist Franzose. Und der war 20 Jahre älter als Lutz und ich und hatte diese ganzen Texte quasi im Gepäck und brachte die mit ins Entwicklungsland Deutschland. Und er wollte nach dem Mai 68, an dem er mit einer Künstlerkommune beteiligt war, mit Aktionen, er wollte nicht in diesem Niedergang und dieser Niederschlagung dieser euphorischen Bewegung, der Streikbewegung, der tiefen gesellschaftlichen Bewegung, des Aufbruchs, er wollte nicht mehr in Frankreich leben und kam nach Deutschland und hatte ein gewisses Sendungsbewusstsein, dieses Deutschland, in dem man zum Beispiel die Situationisten kaum kannte, ganz marginal nur, aufzuklären über den wunderbaren Reichtum der französischen Avantgarde. Nicht, weil sie französisch ist, sondern weil er das besonders gut kannte. Und er hat uns dann zum Beispiel die Situationisten vermittelt, die eine Art Subkultur-Punk-Gruppe der 50er Jahre in Paris waren, so Rumtreiber in den Kneipen, Verweigerer, die aber ein Konzept hatten über Kunst und gesellschaftliche Veränderung und die scharfe Analyse der gesellschaftlichen Zustände, die revolutionäre Energie voranzutreiben. Das war übrigens irgendwie vergleichbar mit Franz Jung, dieser Ansatz. Auch wenn dies kollektiv und anders ist, aber letztendlich diese Zusammenführung von Kunst, Alltagsleben und Revolution und extrem scharfe Analyse, da kann man die vergleichen. Franz Jung hat übrigens auch die Situationisten in den 60er Jahren in Paris wahrgenommen. Und die Situationisten, das war so neu, das war so frisch, das war so mutig, das war so frech. Das fanden wir, egal welcher Sprache, das fanden wir einfach ganz toll. Und nicht nur die Situationisten, sondern auch durch das Schlupfloch der Situs haben wir dann die Surrealisten entdeckt und die verschiedenen versprengten, Avantgardisten oder Subkultur.
Randgruppen.
Randgruppen der literarisch-künstlerischen Moderne der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Und das hat uns begeistert.
In Deutschland gab es ja auch Künstlergruppen wie Spur zum Beispiel.
Genau,
die sich da angeschlossen haben.
Die sind stark von den Situs inspiriert.
Ja.
Und wir haben dann die gesamten Zeitschriften der Situationisten Internationale veröffentlicht, übersetzt und veröffentlicht. Das war auch ein Riesenprojekt und das bedeutete, dass wir da auch richtig tief reingegangen sind, weil jeder kleine Text, der in dieser Zeitschrift veröffentlicht war, haben wir übersetzt. Wir haben uns nicht auf die großen Standardwerke, die Gesellschaft des Spektakels oder das Handbuch der Lebenskunst von Raoul Wannegem konzentriert, sondern die waren im Übrigen auch schon von anderen Gruppierungen übersetzt, sondern wir haben mal die ganze Bandbreite aufgemacht einer Zeitschrift.
Das waren Außenseiter, also wir haben es vorhin erwähnt, bei den Linken waren die und sie eigentlich nicht so gut angesehen. Das wurde eher für Eskapismus gehalten.
Ja, unbedingt.
Wenn Politik mal nicht so wichtig war und Poesie im Vordergrund stand oder so Sponti-Sprüche, wie die da entwickelt haben, wie hieß der eine, sei Realist, verlangen das Unmögliche oder in die Richtung.
Ja. Das war unser Credo und deshalb waren wir mit dem Verlag ja auch immer Außenseiter der linken Verlagsszene. Das hat uns aber einerseits immer marginalisiert, andererseits aber auch freigelassen. Das ist wirklich sehr schön. Wir konnten auch nur deshalb über 40 Jahre mit guter Laune, ohne Verbitterung, weiter existieren, weil wir Außenseiter waren und weil wir wussten, wir wollen hier keinen Parteiverlag, wir haben nicht recht, Wir geben einfach das, was wir begeisternd finden, an andere weiter. Die können es benutzen oder sie können es sein lassen, aber wir finden das toll. Und diese Bandbreite umfasst die Kunst, die Literatur, die Poesie und die kritische, gesellschaftliche, politische Analyse.
Sie hatten die Wahrheit nicht gepachtet.
Nein, und wir wollten sie gar nicht haben. Ich komme gerade von einer Lesung mit der umfangreichen Autobiografie von Emma Goldman, Geliebtes Leben, die eine russisch-jüdische Immigrantin, die ungefähr so etwas vor Franz Jung geboren ist, 1870 ungefähr, und die eine begnadete Rednerin der amerikanischen, insbesondere jüdisch-russisch-deutschen Immigrationsarbeiterbewegung war und die immer dafür gestritten hat, als Anarchistin, immer, die Wahrheit gibt es nicht, wir sind frei und es geht um Individuen, die sich in Bewegung setzen, es geht nicht um Parteiformationen und das war auch unser Ding und diese Autobiografie von Emma Goldman haben wir auch verlegt, das sind 1000 Seiten und das war auch für mich damals eine sehr, sehr intensive Erfahrung, das so genau nochmal zur Kenntnis zu nehmen.
Emma Goldman, ich gestehe, ich habe keine Zeile von der Dame gelesen.
Müssen Sie nachholen.
Und, ja, was...
Herr Langer, was, wenn Sie mal Zeit haben.
Sie müssen noch uns erläutern, was es mit dem Anarchismus auf sich hat. Anarchisten, das sind gesetzeslose Unruhestifter, Chaoten. Und Sie haben eine andere Auffassung davon und... Das müssen Sie uns bitte erklären auch und auch die Einlassung von vorhin noch mal ein bisschen erläutern, dass Sie und Lutz Schulenburg Anarchisten waren. Und ich habe auch irgendwo ein Essay von Ihnen gefunden, da steht drin Ex-Anarchistin. Also wovon haben Sie sich losgesagt, also wenn es nicht so schlimm war?
Die Anarchisten waren ja eigentlich gegründet worden und immer aktiv gegen Parteibildungen, gegen die linke Hegemonie in Parteien und Machtvorstellungen. Da spielte immer die individuelle Stärke eine sehr große Rolle. Es geht gegen Herrschaft, es geht gegen Machtausübung, es geht gegen Gewalt eigentlich, obwohl da verschiedene Positionen Platz haben in dieser anarchistischen Bewegung. Ein weites Feld. Aber für Lutz und mich war wahrscheinlich wesentlich die Subjektivität innerhalb der Organisation, eine soziale Gemeinschaft, und die Subjektivität erhält und fördert. Das würde ich als meine anarchistischen Wurzeln bezeichnen. Dass mit dem Wort jede Menge Schindluder betrieben wird und jeder was anderes darunter versteht, also einerseits als Denunziation staatlicherseits uns mit Bombenlegern oder Gesetzesbrechern.
Aber die gab es natürlich auch in der Geschichte des Anarchismus.
Die gab es in jedem Fall, die gab es auf jeden Fall. Aber es gab auch ganz andere. Emma Goldman zum Beispiel ist ein 1000 Seiten zu nachvollziehendes Beispiel für eine Art von anarchistischer Theorie und Praxis. Für mich ist trotzdem, alle Ismen sind für mich trotzdem eine Art Gebäude, in das ich mich eigentlich nicht so passend fühle, in dem ich mich nicht passend fühle. Deshalb sage ich Ex-Anarchistin. Es waren die Wurzeln und ich bin stolz darauf, dass ich nie eine Parteigängerin von einer kommunistischen Hegemonie war, aber für mich war diese weichere, sagen wir, geschmeidigere und emotionalere Form der Widersetzlichkeit immer interessanter.
Friedfertig?
Nicht unbedingt. Ich persönlich würde sagen, bin ganz schön friedfertig, auch wenn man manchmal sagt, man möchte jemandem einen in die Fresse geben, aber... ich bin eigentlich schon Pazifistin.
Das müssen Sie aufpassen, sonst bietet man Ihnen noch eine Mitgliedschaft in der SPD an, wenn Sie solche Zitate hier bringen.
Nee, Parteien sind ausgeschlossen.
Ja, Hanna Mittelstädt, Sie haben uns Sun Ra and His Orchestra mitgebracht. Der Titel heißt They Plan to Leave Us Now.
Ja.
Und da geht es wahrscheinlich wie so oft um Außerirdische.
Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, was Sun Ra sich da vorgestellt hat. Aber an Sun Ra finde ich toll. Es ist ein kollektives Projekt. Es ist total abgedreht. Hat keine Ahnung, wo der sich eigentlich genau befindet, in welchem Universum. Aber es ist irgendwie eine kosmische Weltreise. Und ich finde die Musik, die er macht, super.
Das ist ja ein netter Gedanke, Hanna Mittelstädt, die heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk zu Gast ist, das Weiße Haus auf dem Mond zu verpflanzen.
Ja.
Wie wir gerade von Sun Ra and his Orchestra hören konnten.
Wäre auch eine Lösung.
Hanna Mittelstädt, ich überlege gerade, ich möchte doch noch erwähnen, dass Sie hin und wieder auch selber zur Feder greifen und im Verlag Peter Engstler einige Bücher herausgebracht haben, sind vor allem Reisebeschreibungen. Mhm. Eins heißt Die Notwendigkeit des Mondes. Das ist entstanden nach dem Tod Ihres Lebensgefährten Lutz Schulenburg. Wer Sie noch näher kennenlernen will, als es heute bei den Zwischentönen möglich war, der kann da reinschauen.
Das stimmt.
Und da geben Sie viel von sich preis. Was treibt Sie an? Was macht Ihnen Spaß beim Verfassen dieser Notizen? Die sind ja so Fragmente, die ineinander geschoben sind. Erinnerungsfetzen, Träume.
Ja, ich habe halt so viel mit Sprache gearbeitet. Immer im Dienst der Sprache der anderen. Also als Lektorin, als Übersetzerin, Mitübersetzerin.
Ja.
Immer die Auseinandersetzung mit den Autoren auf dem Weg zur Verbesserung ihrer Bücher vorangetrieben, all die Jahre. Und irgendwie musste ich auch mal selber sprechen. Und da ich dazu sowieso nie viel Zeit hatte, habe ich so für meine Selbstvergewisserung und auch für meine Freude etwas auszudrücken. Ich bin sehr viel allein verreist.
Mhm.
Und auf diesen Reisen, wenn man dann so allein unterwegs ist, dann sind ja die Eindrücke auch doppelt stark. Und das zu formulieren und mich auch irgendwie eine Spur zu hinterlassen. Ich bin ja kinderlos und ich empfinde schon die Verlagsprojekte und auch meine Texte irgendwie als eine Spur, die dann bleibt.
Und Reiseberichte, da gehört auch dazu, mit den Augen hören, 10 Tage in Chiapas, Mexiko, da beschreiben Sie eine Reise zu den Zapatisten in dieser Region und Subkommandante Markus, da haben sie auch einiges verlegt bei Edition Nautilus und den wollten sie treffen, das ist aber nicht gelungen.
Ich habe ihm die Hand geschüttelt. Das Interview führten wir dann aber mit Moises, seinem Vertrauten, mitten in der Nacht. Also ich bin zweimal während der...
Mitte der 90er war das, 1990er.
Das war Mitte der 90er. Ich bin zweimal in Chiapas gewesen, einmal mit einer internationalen Solidaritätskarawane, die direkt nach dem Aufstand und nach der militärischen Einkreisung dieser zapatistischen Gebiete im Süden in Chiapas stattgefunden hatte. Da haben wir eine Solidaritätskarawane von Mexiko-Stadt nach Chiapas gemacht. Das war noch voll unter dem militärischen Diktat. Da konnten wir nicht in das aufständische Gebiet kommen. Aber die zweite Reise, da konnten wir dann nach La Realidad, also die Wirklichkeit, hieß das Hauptquartier der Zapatisten. Da waren wir, Lutz Schulenburg, ich und ein Übersetzer, weil wir beide kein Spanisch können, waren da 14 Tage und haben uns genauer umgesehen, wie diese Mischung aus Indigenen und Wanderarbeitern, die ihre internationale und traditionelle Erfahrung verarbeiten und wie die an ihrer Autonomie basteln. Und das fand ich sehr beeindruckend. Die Zapatisten waren für mich nach den Situationisten, würde ich sagen, die wichtigste neue Strömung, wie man heute gesellschaftliche Veränderungen angehen soll, nämlich einen einschließenden Prozess, keinen ausschließenden Prozess und einen geduldigen, der Avantgarde abgeneigten Prozess, also das fragende Vorangehen, all diese schönen, ja, menschenfreundlichen Züge haben die Zapatisten gesellschaftlich verankert.
Wissen Sie, wie es heute in
Chiapas aussieht? Ja, diese Gebiete gibt es noch. Die stehen natürlich unter schweren Schwierigkeiten, weil sie den Angriffen des Staates, der örtlichen Mafiosi, der örtlichen Drogenmafia und so weiter ausgesetzt sind. Aber sie machen weiter. Sie haben eine Kaffeeproduktion, die sie auch international verkaufen. Sie haben eine Subsistenzwirtschaft, ernähren sich möglichst selber und haben weiter internationale Kontakte und versuchen, ihre Stellung sozusagen zu halten.
In der Edition Nautilus ist einiges erschienen vom unsichtbaren Komitee. Das eine Buch, das für sehr viel Wirbel vor einigen Jahren gesorgt hat, hieß Der kommende Aufstand. Kürzlich ist ein zweites erschienen mit dem Titel Jetzt. Und das erzählt viel von den gegenwärtigen, subversiven, widerständischen Bewegungen. Ja, nicht zuletzt eigentlich auch der Gelbwesten.
Unbedingt. In Frankreich. Also die Gelbwesten sind auf jeden Fall in Verbindung zu bringen mit dem unsichtbaren Komitee, auch wenn die natürlich, also die Initiatoren der Gelbwesten, die Besetzung der Kreisverkehre kannten natürlich, nehme ich mal an, das unsichtbare Komitee nicht, sondern haben das aus ihrem eigenen Verdruss und aus ihren eigenen Ideen heraus so gemacht. Aber sie haben genau das gemacht, was das unsichtbare Komitee in dem kommenden Aufstand gesagt hat, was das Wichtigste ist, nämlich die Ströme blockieren, die Warenströme, die Geldströme blockieren. Genau das haben sie gemacht und genau das hat den französischen Staat in Angst und Schrecken versetzt, weil das im ganzen Land passierte. Und natürlich ist die Bewegung der Gelben Westen absolut vielschichtig und man kann da es gibt kein Zentrum, es gibt auch keine Formation, sondern die einzelnen verschiedenen Akteure machen ihre Sachen. Aber es gibt sehr viele Akteure, ich kenne die von Belleville in Paris, die natürlich die Ideen des unsichtbaren Komitees und im Weiteren die Ideen der Situationisten, denn das unsichtbare Komitee baut sehr auf den situationistischen Ideen auf, die das weitertragen.
Ja, und es ist ja auch nicht unbedingt gleich nötig, dass man diese Bücher liest, sondern erstmal sehr wichtig, dass man seinen Diesel wieder tanken kann.
Ja, und es ist einfach ein Ausdruck davon, dass die Ideen einer anderen Welt nicht unkaputtbar sind, wie man so sagt. Es ist durch die herrschenden Verhältnisse entsteht auch immer ein Widerstand. Und der Widerstand ist am besten, wenn er frei und vielseitig ist.
Könnte sich natürlich genauso überraschend auch wieder verabschieden und
auflösen. Also davon bin ich zum Glück fest überzeugt.
Hanna Mittelstädt, so langsam zum Ende zu kommen. Was glauben Sie, war Ihr Rezept? Die sich nie erschöpfende Neugier, ein Durchhaltevermögen, das man immer wieder an den Tag legt?
Ja.
Was war Ihr Rezept?
Ja, das war's. Die Neugier, das Durchhaltevermögen, die Hartnäckigkeit, die Freude, die Begeisterung, die Abenteuerlust. Keine Angst haben vor Niederlagen. Also Niederlagen gibt's nicht. Es ist alles Erfahrung. Ich kann auf ein glückliches Leben zurückführen, möchte ich sagen. Trotz allem, was ich erlebt habe, war das eine sehr, sehr aufregende und schöne Zeit. Und das Ergebnis ist ein großer Reichtum von Emotionen und Freunden. So viele Freundschaften, so viele Möglichkeiten, die man anderen gegeben hat und die dann zurückgegeben wurden. Das ist, ich bin sehr dankbar.
Und wenn Sie sich auch aus dem Verlag zurückgezogen haben, die Zeit ist ja noch nicht vorbei.
Nein, nein, das weiß ich. Ich mache weiter.
Herzlichen Dank für Ihren Besuch, Hanna Mittelstädt. Ich darf noch darauf hinweisen, dass am nächsten Sonntag bei meinem Kollegen Joachim Scholl zu Gast sein wird, der Publizist Alexander von Schönburg. Heute war am Zwischentöne-Mikrofon Michael Langer und Sie können gern noch was sagen zum Rausschmeißer. Das ist Pharoah Sanders.
Ja, yeah, You've Got to Have Freedom heißt der Song. Das ist, passt natürlich sehr gut. Und ich möchte sagen, meine Musik war auch durch den Pierre Galissier, den Franzosen, der sich einfach im Jazz viel besser auskannte als wir Deutschen damals, wir jungen Deutschen. Meine Musik war eigentlich der Jazz. Und Pharoah Sanders gehört zu den wildesten und tollsten, die ich kenne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.